Die Regular Season der DFL 2 ist vorbei. Wir sprechen über die 6 Teams des Final Six und die Abstiegskandidaten. Viel Spaß!
Die Regular Season der DFL 2 ist vorbei. Wir haben die späteste Liga hier. Wir haben immer noch Action. Das Final Six steht vor der Tür, aber wir wollen mit euch auf die letzten 3 Spieltage schauen, die jetzt im August stattgefunden haben. Wir hatten in Stuttgart bei den Scorpions am 9. August den Spieltag mit einigen Teams und jetzt am Sonntag, vorgestern, den Doppelspieltag in Dortmund und in Regensburg. Und bei beiden Spieltagen ging es zumindest auf dem Papier noch um einiges. Und da wollen wir natürlich tief einsteigen, euch dann am Ende die Tabelle näher bringen. Wir wollen natürlich schauen, wer hat es ins Final Six geschafft, wer ist abgestiegen, und einmal ganz kurz auf die Gruppen fürs Final Six schauen. Die Preview, die kommt später. Da nehmen wir uns natürlich nochmal extra Zeit, da wirklich schön und tief zu beleuchten, wie wir das auch bei Final Eight und Final Four gemacht haben. Aber jetzt, Lasse, würde ich sagen, steigen wir rein mit dem Spieltag in Stuttgart am 9. August. Wir waren am Start und auch noch 6 andere Teams. Es war warm.
Das ist irgendwie ein
Kennzeichen von Stuttgart. Wir hatten ja letztes Jahr den absolut kranken Spieltag in Stuttgart mit gefühlt 40 Grad,
ja,
super heißem Granulat. Ich finde die Anlage cool in Stuttgart. Sie haben es auch meiner Meinung nach cool gemacht, dass sie die 2 Felder nicht komplett nebeneinander, sondern so leicht versetzt hatten, dass eben nur die Endzonen sich überlappt haben, sodass da einfach ein bisschen getrennterer Spielbetrieb möglich war. Nichtsdestotrotz bin ich kein Fan von dem Platz in Stuttgart, also von dem Boden, von dem Untergrund in Stuttgart, vor allem wenn es warm ist, dann heizt sich das Granulat auf. Aber insgesamt würde ich sagen, ein schöner Spieltag.
Ja, ich glaube auch, sie haben ihre Sanitäranlagen renoviert. Ich bin nicht so unfassbar
sicher. Ja, das Klo war schöner als letztes Jahr.
Die Duschen auch. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ja, und letztes Jahr kann ich mich daran erinnern, ist, glaube ich, an meinen Schuhen der Kleber geschmolzen von den Dings. Außerdem, was ganz cool war, war, dass es einen Stream gab, zumindest von einem Feld. Nicht ganz bis ins letzte Spiel rein, aber ich glaube, die ganzen Stuttgart-Spiele wurden zum Beispiel gestreamt. Ist halt auch immer eine coole Sache.
Hast du den angeschaut? Ich habe tatsächlich gar nicht reingeschaut.
Ich habe also im Nachhinein mal ein bisschen
kurz, genau,
kurz reingeluschert, habe ich ja.
Ja.
Ein paar Gegner haben wir doch, ein paar spannende Spiele haben wir doch gespielt.
Genau. Aber es ist einfach sehr cool, die Entwicklung, dass sowohl, wir haben natürlich ausführlich drüber geredet, von Spontent sehr, sehr coole Streams auf die Beine gestellt wurden, aber auch von Teams selbst, die ausrichten. Und Lasse, du hast es schon mal gesagt, Neu-Ulm, Zwinker, Zwinker, bitte macht einen Stream, wenn ihr da Hilfe oder Infos braucht, meldet euch bei uns. Aber das wäre natürlich perfekt fürs Final Six.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein ins Spielgeschehen. Ich glaube, es gibt hier auch manche Spiele, über die wir recht schnell jetzt hier drüber gehen können, gerade weil viele von euch, die diese Folge hören, auch schon die Tabellensituation im Kopf haben und deswegen wissen, dass das Spiele waren, die am Ende im Mittelfeld Ergebniskosmetik waren, aber nicht mehr entscheidend für irgendwas waren. Deswegen glaube ich...
Ich würde tatsächlich sozusagen anfangen mit der Storyline oder dem, was noch auf dem Spiel stand für die Teams in der unteren Tabellenhälfte.
Können wir gerne
nämlich machen. Wir hatten ja diese Situation, dass Castrop und Augsburg auf den letzten 2 Plätzen der Tabelle standen vor dem Spieltag, aber noch sehr viele Spiele zu spielen hatten. Also Augsburg hatte an diesem Spieltag 3 Spiele und dann am Spieltag eben letzten Sonntag in Regensburg auch nochmal. Drei Spiele, genau. Und das bedeutet, es war noch alles möglich. Sie hatten alles in eigenen Hand. Das Gleiche mit Castrop. Castrop hatte sogar 4 Spiele an diesem Spieltag. Und jetzt in Dortmund am Sonntag hatten sie, jetzt lass mich kurz reinschauen, hatte Castrop auch nochmal 4. Ne, auch nochmal 4 tatsächlich. Ja. Das heißt, die hatten noch 8 offene Spiele. Das ist fast die Hälfte der Saison. Deswegen kann man eben nicht, auch wenn wir es immer so gesagt haben, man konnte noch nicht davon sprechen, dass hier entschieden war im Abstiegskampf. Aber, und jetzt gehen wir hier mal rein in die Spiele von Augsburg und Castrop, es war natürlich trotzdem eine große Aufgabe. Sie hätten beide 3 Spiele gewinnen müssen, um gleichzuziehen mal mindestens mit dem Platz 16, der eben nicht abgestiegen ist. Und sie hatten eben auch Spiele, die knapp waren, aber nichtsdestotrotz war jedes Spiel von Augsburg und Castrop gegen Teams, wo sie eindeutig die Underdogs waren. Gerade im ersten Spiel Castrop gegen uns, ich glaube, da kann man schnell drüber gehen, das war ein recht deutliches Spiel. 51-12 für uns. Ja, Defense der Kastropper war, glaube ich, einfach überfordert. Die Offense hat gute Ansätze gezeigt. Die haben auch viel Trickery teilweise eingestreut, die uns ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Aber am Ende war das ein deutliches Spiel. Das Spannendere für Kastrop war dann das Spiel gegen die Black Forest Hedgehogs. Ein Team, was zu dem Zeitpunkt tatsächlich eigentlich schon abgestiegen war, da sie eben an diesem Spieltag selbst nur 3 Spieler hatten und alle hätten gewinnen müssen, um sich realistisch aus der Abstiegszone zu verabschieden. Und dieses Spiel gewinnt Kastrop mit 27-21 und erwartet sich damit die Chance, aus eigener Kraft tatsächlich noch was gegen den Abstieg zu tun. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich glaube, du hast gerafft, Lasse. Was ist da passiert?
Ich hab's gerafft. Das kann sehr gut sein. Es ist leider auch schon ein bisschen her. Es war auf jeden Fall ein knappes Match. Es war auch definitiv nicht hitzig in dem Sinne, dass die Spieler sich gegenseitig hier angedings haben, sondern es gab einfach in crucial Momenten dann auch crucial Entscheidungen, die wir fällen mussten als Refs. Dennoch würde ich am Ende sagen, hat das Team hier verdient knapp gewonnen. Also
ja.
Genau so ein Ergebnis war, glaube ich, fair. 6 Punkte vor, also ein One-Score-Game. Es war am Ende nochmal knapp. Die Black Forest Hedgehogs hatten am Ende nochmal den Ball und hätten hier ausgleichen können, haben den Drive nicht gescored. Ja, und damit war es quasi dann eigentlich so ein wenig besiegelt, dass die Black Forest Hedgehogs hier absteigen.
Genau. Ich glaube, die sind natürlich auch mit der Einstellung leider auch schon in den Spieltag reingegangen, dass da nicht mehr viel geht. Nichtsdestotrotz erwartet sich Kastrop hier die Chance. Und dann hatten sie um 13.30 Uhr das Spiel gegen Stuttgart, die ja auch sehr weit unten waren in der Tabelle und gegen den Abstieg gespielt haben. Das heißt, das hier war auch eines der Spiele. Der Sieger konnte sich realistisch tatsächlich noch Hoffnungen machen. Der Verlierer eher weniger. Und dieses Spiel gewinnt Stuttgart. Wobei, den muss ich zurücknehmen, auch mit einem Sieg war es für Stuttgart der Abstieg dadurch besiegelt. Die Stuttgarter ja traditionell, ist mein Gefühl, auf ihren Heimspieltagen immer besser. Da haben sie, glaube ich, immer noch mehr Spieler, sind ein bisschen motivierter, haben das dann eben auch gezeigt, haben hier gegen Kastrop 26-13 gewonnen und das auch verdient, muss man hier sagen. Nichtsdestotrotz war das eben das letzte Spiel der Stuttgarter Saison und damit, das können wir schon mal vorwegnehmen, ist Stuttgart auch abgestiegen. Sie hätten, um das hier zu vervollständigen, entweder gegen Köln in ihrem ersten Spiel oder
wo sie
gegen
super mithalten mit einem 39-35 Shootout.
In beiden Spielen, also kann man auch ein bisschen zusammenfassen, sie spielen gegen Köln 39-35. Am Ende haben sie auch noch die Chance tatsächlich und mit irgendwie 13 Sekunden beim ersten Play geht der Quarterback direkt tief, anstatt sich durch quicke Outs das Feld lang zu arbeiten, geht tief, überwirft seinen Receiver und der Defender pickt den Ball und dann war es vorbei. Also das fand ich fast ein bisschen schade, dass es so antiklimatisch geendet hat, zumindest für Stuttgart. Da wäre vielleicht noch ein Game-Winning-Drive drin gewesen. Und dann gegen Bedburg, und das fand ich wirklich stark, weil Bedburg war super aufgestellt an dem Turnier, halten sie krass mit, 41-34 hier. Wir reden später noch mehr über Bedburg, aber dass Stuttgart hier die Lücken in der Defense findet, die da sind, ja, haben sie wirklich gut durchgezogen. Gegen die Offense der Bedburger kamen sie dann aber nicht an und am Ende haben die einfach ein bisschen souveräner und ein bisschen gezielter öfter gescored und gewinnen hier in 7-Punkte-Game 41-34 und danach war es für Stuttgart dann eben durch. Da hat dann auch der Sieg gegen Kastrop nicht gereicht. Damit ja, verabschieden wir uns von Stuttgart aus der Liga. Schade, aber ich glaube, dass so ein Rebuild hier in der Regionalliga auch gut für sie sein könnte. Hoffentlich auch ein bisschen stabileren Kader, der nicht so krass schwankt.
Genau. Langfristig wahrscheinlich, das ist ein großer Tackle-Verein, aber ein großer Verein auch. Ich hoffe, dass da langfristig dann ein Team vielleicht wieder hochkommt aus Stuttgart. Ich meine, Kornwestheim ist ja schon auch in der Nähe und so, aber trotzdem würde ich hoffen, dass da langfristig Stuttgart vielleicht wieder dann nach oben kommt. Schau mal auf die anderen beiden Kandidaten, die wir noch haben. Mit wem möchtest du anfangen?
Ich würde sagen, wir fangen mit Augsburg an.
Yes, sehr gern.
Bei Augsburg, wie gesagt, die Situation, sie hatten noch 6 Spiele vor sich. Das heißt, alles in eigener Hand, aber hat natürlich auch am letzten Spieltag keine leichten Aufgaben, haben gegen uns gespielt, gegen Heidelberg und gegen Regensburg. Das heißt, da konnten sie jetzt nicht unbedingt Siege einplanen. Deswegen hieß es für sie ganz klar, sie müssen an diesem Spieltag 3 Spiele gewinnen, um sich noch eine Chance zu bewahren, also alle Spiele. Und das war leider im zweiten Slot in ihrem ersten Spiel gegen Bedburg dann schon vorbei. Da haben sie auch lange Zeit gut mitgehalten, hat mich tatsächlich überrascht. Am Ende verlieren sie 19:32, am Ende Redburg hierzu abgezockt. Damit war es für Augsburg dann gefühlt eben durch. Aber ich muss sagen, auch wenn, und ich nehme es mal vorweg, wir uns von Augsburg auch verabschieden müssen aus der zweiten Liga, sie haben gekämpft und wer Augsburg kennt, die sind haben viele erfahrene Spieler, haben auch einige neue, was mich freut, dass der Kader da auch wächst. Nichtsdestotrotz sind sie einfach ein bisschen limitiert, was die Physis angeht. Quarterback-Play haben sie auch ein bisschen verbessert und einfach mehr Varianten eingebaut. Wir haben mit Valentin und mit Lukas immer wieder Double QB, beziehungsweise auch in verschiedenen Situationen ein anderer QB gesehen, was ich von keinem anderen Team so kenne. Finde ich einen coolen Ansatz, aber es reicht noch nicht.
Ja, wann darf ich mal extra Punkte werfen bei uns?
Wenn du Pick 6 fängst und es um nichts mehr geht. Alright, dann schauen wir zum zweiten Spiel von Augsburg.
Genau.
Hier
gegen Köln.
Gegen Köln.
Liegen sie zur Hälfte vorne. 19:20.
Ja, und das
war
das
wirklich ein crazy Spiel. Das haben wir auch angeschaut.
Für Köln war es ja so, sie mussten noch 2 Siege holen, dass sie ganz sicher nicht abgestiegen sind. Sie haben den ersten Sieg knapp gegen Stuttgart geholt und dann natürlich gegen Augsburg hochmotiviert. Und du hast es gesagt, Augsburg liegt vorne, aber kann die Führung am Ende nicht verteidigen und verliert mit 33:27 gegen Köln. Was Köln ja den sicheren Klassenerhalt sichert und Augsburg noch tiefer in den Abstieg.
Genau, und ein letztes Spiel haben wir noch von Augsburg an dem Spieltag, oder?
Genau, das war dann das Spiel Kastrop gegen Augsburg. Bei beiden eben ging es eigentlich da noch ein bisschen um die goldene Ananas. Augsburg gewinnt das deutlich und auch verdient, meiner Meinung nach. Sie sind da einfach taktisch ein bisschen besser aufgestellt, erfahrener. Bei Kastrop hat man schon gemerkt, dass es deren erstes Jahr, dass sie auf diesem Niveau spielen. Die haben noch ein paar Tackle-Einflüsse, die manchmal funktionieren, manchmal nicht. Sind noch manchmal ein bisschen ungestüm, müssen sich da noch an den Flag-Football-Flow, glaube ich, gewöhnen. Aber nichtsdestotrotz gewinnt Augsburg das Spiel hier. Und am Ende schieben sie sich damit auch noch eben vor Kastrop in der Tabelle. Kastrop damit auf dem letzten Platz.
Ich finde es spannend, dass Kastrop so ein dynamisches Playcalling hat, weil ich das so von, also das kann man jetzt auch hier spoilern, ich glaube, ich spoil jetzt niemandem was. Der Quarterback callt zuerst eine Formation und callt dann quasi an der Line, wenn die Defense sich aufgestellt hat, wenn er vielleicht so ein bisschen erahnen kann, was er gleich spielen möchte, callt dann das Play aus der Formation heraus quasi. Sie haben so quasi aus jeder Formation so 6-7 Spielzüge. Fand ich einen ganz spannenden Ansatz.
Ja, voll. Das ist eben, sieht man im Flag Football nicht so häufig. Ist auch, glaube ich, auch ein bisschen Tackle-Stil.
Ah, okay.
Dort an der Line dann sowas zu audiblen. Mit so einer Varianz habe ich es auch noch nicht gesehen. Man muss aber auch sagen,
irgendwann hat man es dann gemerkt, was auch für Spiele waren. Also Play 1 und 4 aus jeder Formation kannte man dann irgendwie nach der ersten Halbzeit. Gut.
Ja.
Ist halt die Frage, ob man vielleicht auch dann irgendwann noch andere Begriffe einführt oder so, weil langfristig checken das Teams dann, glaube ich, schon irgendwann. Okay.
Ja, damit eben zusammengefasst, Köln rettet sich mit diesem Spieltag, wobei das eigentlich auch schon erwartet war. Augsburg, Kastrop und die Black Forest Hedgehogs hier und Stuttgart, also alle 4 Absteiger an einem Spieltag. Köln eben als Team, das sich rettet. Und jetzt kommen wir mal zu uns und Bitburg. Wir haben schon drüber gesprochen, wir haben gegen Kastrop deutlich gewonnen, haben danach dann auch gegen Köln deutlich gewonnen. 31:19. Sie haben gut mitgehalten, haben immer wieder auch gescored. Allerdings, ja, ich glaube, wir haben es ja schon angesprochen, Lukas Bauer hat die letzten Jahre bei uns gespielt. Wir kennen ihn natürlich, er kennt uns zwar auch, aber ich glaube, es hat uns mehr gebracht, dass wir ihn kennen, als den Kölnern was gebracht hat, dass sie uns kennen. Oder wie würdest du das einschätzen?
Stimme ich ein bisschen zu. Er war vielleicht auch am Anfang ein bisschen, nicht überfordert, würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen, ja,
nervös vielleicht auch einfach.
Ja, genau, ich glaube schon. Wir haben ja schon oft gegen ihn auch gespielt. Ist auch, muss man auch ganz klar sagen, einfach auch ein guter Freund.
Absolut, ja.
Und dann hat, ich kann hier mal Manu kurz erwähnen, weil er Manu den schon ein bisschen den kleinen Zahn gezogen hat. Manu hat, glaube ich, in dem Spiel 3 Touchdowns gemacht.
Ja.
Oder
ja.
Sowas, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall sehr solide. Ja, war ein gutes Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es von beiden Offenses ein sehr, sehr schönes Niveau war. Bei Quarterbacks können super werfen. Es war sehr viel Football, so wie wir ihn auch viel kennen und natürlich auch so wie wir ihn viel trainieren, mit einem Pocket Passer, mit vier Receivern. Da haben sie uns vor Aufgaben gestellt, aber vor Aufgaben, die wir aus dem Training so auch schon kannten, würde ich sagen.
Genau. Ja, und dann Bedburg hatte eben, wir haben es schon angesprochen, ihre Pflichtaufgaben gegen Augsburg und gegen Stuttgart gelöst. Gegen Black Forest Hedgehogs in ihrem dritten Spiel auch souverän 26-13 da nichts anbrennen lassen. Nicht so dominant, wie man es vielleicht hätte erwarten können, aber war ein heißer Spieltag. Also die Temperatur war sehr hoch, da geht es natürlich auch an die Substanz und dann ist es auch nicht mehr so high scoring, wie man es von Bedburg gewöhnt ist. Das führt uns dann aber zum letzten Spiel, im letzten Slot Spatzen 2 gegen Bedburg Raccoons und das war ein krasses Spiel. Beide Offenses sind out of the gate gekommen, haben der ersten Hälfte hat, glaube ich, jede Offense immer gescored, außer beim letzten Drive von Bedburg, wo sie noch 10 Sekunden hatten. Ja, das konntet ihr halten. Das zählt nicht, genau. Und man muss auch sagen, die Bedburger Offense mit ihrem WQB-Play, mit sehr viel Optionen, Snaps auf den Slot, teilweise auch auf den Wide Receiver, wo die Defense einfach wirklich nie weiß, was passiert, hat uns echt Probleme gemacht. Ihr wart oft gut dran und dann hat am Ende doch der Receiver den Ball gefangen. Also das hat Bedburg gut gemacht, die haben ihre Größe gut eingesetzt.
Genau, Shoutout an den Center, der in der Endzone gerade wirklich, also ich werde es mir anschauen, ich hoffe, ich kriege ihn verteidigt, aber der hat da einen richtig guten Job gemacht. Die Nummer 24, ich kenne leider den Namen nicht, hat auch uns da auch wirklich dann gerade in der ersten Halbzeit tiefe Dinger gut eingeschenkt. Also das war wirklich ein Spiel auf hohem Niveau und vor allen Dingen auch ein bisschen zwei andere Offense-Philosophien.
Absolut.
Auch wenn Bedburg schon auch klassisch mit einem Quarterback spielt, dann aber immer wieder verschiedene Leute zurückzieht und auch vom Play-Konzept her ein bisschen mehr auf, nicht so krass auf Rhythmus geht, gerade für den Quarterback, sondern mehr auf Scramblen, Zeit spielen und dann irgendwann ist halt ein Play nach 5, 6, 7 Sekunden nicht mehr zu verteidigen. Das haben sie wirklich immer gut gemacht.
Absolut. Ja, und dann muss man auch sagen, das muss ich auch einfach leider auf meine Kappe nehmen, in der zweiten Hälfte werfe ich zwei dumme Interceptions, weil ich einfach den Ball unterwerfe. Bedburg pickt den und verschafft sich damit eben diesen einen Drive-Unterschied. Am Ende stehen wir mit, ich glaube, einer Minute noch auf der Uhr und 8 Punkten Unterschied, 41-33 da und dann werfe ich eben leider den zweiten Pick, der das Spiel dann gesealt hat. Wäre, glaube ich, mehr drin gewesen für uns. Nichtsdestotrotz, Bedburg wirklich sehr, sehr stark gemacht hier. Ich freue mich, ich hoffe, dass es zu einem Rematch kommt im Final Six, aber Bedburg hier am Ende verdient gewonnen, auch wenn das Spiel wirklich sehr knapp war und so ein typisches Zweitligaspiel war, wo beide Teams gewinnen können und am Ende einfach einzelne Plays den Unterschied machen.
Ja, damit, das ist spannend, auch dass Bedburg hier dann die Fehler auch dann sofort konsequent ausnutzt. Also
absolut.
Ja, also da in dem Moment dann auch, muss man sagen, verdient wahrscheinlich gewonnen sogar.
Ja, genau. Und da würde ich auch sagen, das hat mich auch tatsächlich am meisten überrascht. Ich wusste ja, dass sie große und schnelle und Leute mit starken Händen haben. Ich wusste, dass sie viel WQB spielen. Ich wusste auch, dass sie in der Defense ein bisschen unkonventionell spielen, sehr, sehr zonenlastig teilweise. Und was mich am meisten überrascht und gefreut hat, ist die Abgezocktheit und auch Routine und Ruhe, die sie hatten. Mhm. Dass man als Aufsteiger, die das Niveau jetzt vielleicht noch nicht so gewohnt waren, einfach nicht unbedingt voraussetzen kann. Aber sie haben hier wirklich einfach routiniert gespielt und sich da auch von dem Moment nicht beeinflussen lassen. Also ja, da wirklich Props an Bedburg.
Auch wenn es zwischenzeitlich, ich glaube, das ist aber vollkommen okay. Da auch in dem Spiel wurde es kurz ein wenig hitzig, aber danach war das, glaube ich, dann alles wieder sehr schnell verflogen. Also das war wirklich, hat Spaß gemacht.
Absolut. Und dann schauen wir kurz auf die Tabelle an dem Spieltag. Bedburg, wie gesagt, gewinnt alle ihre 4 Spiele. Köln gewinnt 3, verliert 1 gegen uns. Wir gewinnen 2, verlieren 1 gegen Bedburg. Und dahinter dann Stuttgart mit 2, Augsburg mit Stuttgart und Augsburg mit jeweils einem Sieg und Kastrop und die Hedgehogs verabschieden sich hier. Kastrop gewinnt ein Spiel gegen die Hedgehogs. Die Hedgehogs verabschieden sich hier sieglos. Und damit haben wir dann auch die 4 Absteiger eben am unteren Ende der Tabelle dieses Spieltages. Nichtsdestotrotz ging es dann natürlich noch weiter. Und
ganz kurz, Zwei Sachen. Zum einen, ich habe sie schon erwähnt, den Center, die 92 von Bedburg und den 24er von Bedburg, die einen super Spieltag gemacht haben. Auch die 13 von Köln. Ich weiß nicht ganz genau, wer das ist, aber starker Spieltag. Und kleiner Shoutout an die 43 von Köln. 5 Interceptions am Spieltag muss man auch erstmal hinlegen.
Absolut, absolut.
Gut, jetzt können wir weitermachen.
Genau, dann springen wir 2 Tage in die Vergangenheit. Wir hatten den Doppelspieltag Dortmund und Regensburg. Und um euch da nochmal kurz einzustimmen, ich würde mit Regensburg mit dem Spieltag anfangen.
Ja,
die hatten wir nur 4 Teams am Start, aber 3 dieser Teams waren vor dem Spieltag schon fürs Final Six qualifiziert. Und das waren das Regensburg, die Munich Spatzen 2, also wir, und die Heidelberg Hunters. Da hätte gar nichts mehr anbrennen können, da ging es nur noch um Seeding. Und dann waren die Augsburg Centurions am Start, die vor diesem Spieltag 2 Siege hatten und die mit 3 Siegen an diesem Spieltag eventuell sich noch hätten retten können, hätten auf Schützenhilfe aus Bremen hoffen müssen. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr krasse Aufgabe, hier gegen 3 der Top 6 Teams spielen zu müssen. Und das können wir dann auch kurz machen. Die Centurions verlieren gegen die Heidelberg Hunters 38-0. Das war ein sehr deutliches Spiel. Sie verlieren gegen uns 42-6 und im letzten Spiel gegen Regensburg mit 47-14. Die Offense hat sich also graduell gesteigert über den Tag. Die Defense hat leider in jedem Spiel mehr als 38 Punkte kassiert. Und damit war es für Augsburg leider ein gebrauchter Tag und damit auch der deutliche Abstieg, muss man leider so sagen.
Ja, muss zum allerersten Spiel vielleicht noch dazu sagen, dass das Spiel nicht mal Mercy Rule war, das 38-0 gegen Heidelberg. Wir haben dann nur in der zweiten Dings, also das stand 26-0, natürlich war es da schon vorbei, aber da haben sie sich in der zweiten Hälfte, in der 2 Minuten waren und dann nochmal ein bisschen was einschenken lassen, nochmal 2 Picks. Bisschen schade, ist fast zu doll das Ergebnis, muss man fast schon sagen.
Ja,
aber gut.
Ja, also deswegen für Augsburg auch schade, dass sie absteigen. Ich mag alle wirklich sehr gerne.
Die Ref-Qualität wird auch fehlen.
Absolut. Vielleicht ist es nicht schlecht für sie, in der Regionalliga in Bayern sich neu zu formieren, anzugreifen, dort auch Erfolgserlebnisse zu haben. Und dann, wenn du natürlich gegen Teams spielst, gegen die du eigentlich keine Chance hast, weil die Offense-Konzepte nicht aufgehen, dann kannst du auch nicht wirklich viel besser werden, weil du gar nicht die Chance hast, das zu exekutieren. Und das könnte in der Regionalliga für sie gut sein. Und dann hoffe ich, dass, genau wie bei Stuttgart, dass wir die Augsburger bald wieder in der zweiten Liga sehen.
Genau. Dann haben wir, glaube ich, alle Spiele schon abgehandelt.
Außer Regensburg gegen Heidelberg,
genau.
Und Heidelberg gegen uns. Genau, Regensburg-Heidelberg. Verrücktes Spiel, würde ich sagen.
Ja, wir konnten es nicht so richtig glauben, was da so ein bisschen passiert auch.
Also es war so, musst du sagen, Regensburg an ihrem Heimspieltag, die hatten viele Spieler, aber sie und SpielerInnen, muss ich hier sagen, Carina Liebenthal natürlich bei Regensburg, in der Defense. Aber es war nicht die A-Aufstellung. Sie hatten einige neue, auch von ihrem Tackle-Verein. Ich glaube, 1, 2 Jugendspieler waren dabei. Das heißt, es war nicht das Regensburg, was wir sonst von den Spielern kennen. Nichtsdestotrotz haben sie ihre Sache gut gemacht. Sie haben gestruggelt mit der Heidelberger Defense, vor allem am Anfang. Das habe ich mitbekommen. Robin Reller hatte auch ein bisschen nicht den besten Tag für seinen Arm. Ich glaube, er war leicht verletzt. Und sie sind oft, mussten bis zum Fourth Down gehen, um zu verwandeln. Und es waren oft, ja, ich sag mal, improvisierte Würfe, die nicht unbedingt im Skript waren, die dann aber noch gefangen wurden. Und damit scored Regensburg hier 27 Punkte, was gegen eine Heidelberger Defense, die am Ende, glaube ich, auf Platz 2 der Gesamttabelle für Points allowed gelandet sind. Nur durch dieses Spiel hat sich die Regensburger Defense sozusagen noch davor geschoben. Auf wirklich eine gute Leistung ist. Nichtsdestotrotz war das eindeutig nicht so souverän von der Offense von Regensburg, wie wir es erwartet haben und gewohnt sind. Was ich aber sehr krass fand, war, dass die Heidelberger Offense gegen die Regensburger Defense nichts ausrichten konnte. Ich glaube, die Defense war auch in besserer Besetzung als die Offense oder mehr Standardbesetzung. Aber dass die Regensburger die Heidelberger hier bei 0 Punkten halten, das fand ich krass.
Das demonstriert vor allen Dingen, weil sie dann irgendwann auch, LP hat sich dann selbst ein bisschen rausgenommen und so. Also da muss schon sagen, da hat die Regensburger, glaube ich, demonstriert, dass sie wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, ich glaube auch von den Punkten, die sie erlaubt haben, die beste Defense dieses Jahr in der zweiten Liga waren.
Ja.
Und ja, die haben da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Vor allen Dingen, weil ja, wir danach direkt im Spiel gegen sie gespielt haben. Und so viel kann ich schon spoilern, wir haben sie nicht bei 0 Punkten gehalten. Also gar nicht.
Absolut. Also kann ich nur zustimmen, leider. Zu dem Spiel vielleicht noch. Ich glaube, Regensburg hat hier eindeutig gezeigt, dass sie nicht nur ein Kandidat für den Aufstieg, sondern meiner Meinung nach auch aktuell der Top-Kandidat für den Titel in der zweiten Liga sind. Wir wissen, dass sie wahrscheinlich in Top-Besetzung beim Final Six sein werden. Robin's Arm wird bestimmt bis dahin wieder besser sein. Nichtsdestotrotz wird das Final Six natürlich super spannend, aber ich nehme es mal vorweg, mein Favorit ist tatsächlich gerade Regensburg. Ein Satz vielleicht dazu, wer die WM geschaut hat, hat Jermaine Nyagu mit Walking Boot an der Sideline gesehen. Wir erwarten nicht, dass er im Final Six spielt. Vielleicht wird er noch fit genug, aber das wäre natürlich ein großer Verlust für Berlin. Und das ist auch einer der Hauptgründe, der Mitgründe, warum ich hier tatsächlich Regensburg über Berlin sehe. Aber das vielleicht schon vorweggenommen. Gehen wir wieder zurück zum Spieltag.
Genau, gehen wir zu dem Spiel. Heidelberg gegen uns. Erster Drive läuft recht solide für uns. Und dann kommen wir eigentlich sehr gut raus, weil wir direkt eine Interception fangen. Ja. Und dann turnen wir den Ball over und wir fangen noch eine Interception. Die waren zweimal in der Endzone, nach zweimal einem Big Play von Heidelberg in der ersten Halbzeit. Haben sie dann in der Endzone ein bisschen ungeduldig gespielt und dann auch ein, zwei wahrscheinlich richtige Reads, aber schlechte Würfe genommen.
Ja, das war so auf dem Second und einmal Third Down, wo man sagt, hey, da ist keiner da, wirf den Ball weg und live another down. Und das hat Friedi, der Quarterback von Heidelberg, hier nicht gemacht, hat den Ball in die Arme von Flo bzw. Nico von uns geworfen. Wir konnten halt nicht profitieren in der Offense.
Genau, die physisch starke Defense, die manlastige Defense, die auch einfach sticky gespielt hat, muss man ganz klar so sagen, hat euch da genauso das Leben schwer gemacht. Vielleicht seid ihr mal übers First Down gekommen, aber auch dann war auf der zweiten Feldhälfte, wenn man nicht mehr so das große Feld hinter sich hatte. Dann Schluss, Heidelberg gleicht aus. Und dann in der ersten Halbzeit, da war einfach irgendwie Sand im Getriebe oder keine Ahnung. Wir haben dann die ganze Zeit in der ersten Hälfte nicht mehr gescored. Und
ich werfe auch noch einen wirklich dummen Pick auf den First Down an unsere eigenen 5, sodass Heidelberg direkt an unserer 5 steht und in 2 Plays scored. Und dann stand es plötzlich 19-6.
Ja.
Und Heidelberg kommt mit Ball raus in der zweiten Hälfte.
Genau, also es war eigentlich quasi, wenn Heidelberg hier den ersten Drive scored, außerhalb aus der Hälfte raus, dann ist das ein 3-Score-Game. Heidelberg kommt aus der Elfe raus, hat erstmal einen Wide-Open-Fly, der nicht gefangen wird.
Also das war der Todesdrop, muss man leider sagen, weil der war
gefangen
perfekt
wird,
geworfen.
Dann ist es wahrscheinlich, also ich will nicht sagen, dann ist es durch, aber dann wird es nochmal deutlich schwerer. So konnten wir so ein bisschen das Momentum überleben. Manu, einen tiefen Touchdown, bringt uns ran.
Genau, das war für mich der Momentum-Shift in dem Spiel, weil du hast es gesagt, die Defense der Heidelberger war sehr sticky und ich habe, glaube ich, keinen einzigen tiefen Ball angebracht in der ersten Halbzeit.
Also nichts über 12 Jahre zumindest, ja.
Genau. Und dann hatten wir einen Third Down und underneath waren sie gut gecovert und dann hief ich den Ball einfach tief. Michi, der eigentlich beste Defender von Heidelberg, stockt kurz. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat, aber man sieht auf Tape wirklich, er zögert kurz, geht dann erst mit Manu mit und Manu beschleunigt auf dem Post raus und fängt den Ball tief für den Touchdown. Das war natürlich ultra wichtig für uns.
Genau. Aber auch dann hat sich irgendwie Heidelberg nicht abschütteln lassen. Scorner nochmal von einem neuen Spieler, Nummer 50, der anscheinend seinen zweiten Spieltag erst gespielt hat, aber einen sehr guten Job gemacht hat als Weak Side Wideout. Genau, und dann hat wieder so ein bisschen das Turnover und Interception Festival angefangen.
Ja, das war also, ich meine, zu dem Zeitpunkt stand es 25-13 und wir waren in der Mitte der ersten, der zweiten Hälfte, also noch ungefähr 10 Minuten auf der Uhr. Und wir wussten natürlich, wenn wir jetzt nicht scoren, dann wird es mit der Zeit wirklich, wirklich knapp. Ich habe darauf vertraut, dass die Defense uns nochmal mindestens einen Stopp beschert. Aber wir können dann auf dem Fourth Down nicht converten. Das war auch einfach schlechtes Playcalling von mir. Nichtsdestotrotz, du holst direkt die Interception danach. Und das war natürlich der zweite Momentum-Shift.
Genau, dann war es wirklich so ein bisschen so, ja, dann geht es noch, weil vor allen Dingen dann ihr auch einen guten Job macht, vor der 2-Minuten-Warnung noch zu scoren, was, glaube ich, in der Hinsicht dann sehr wichtig war, weil wenn ihr dann noch Zeit in der 2-Minuten-Warnung runternimmt, dann ist es egal, ob quasi Heidelberg den Drive scored oder nicht. Wenn sie die Zeit laufen lassen können, dann hätten sie es gemacht, war aber eben nicht möglich und wir kriegen dann auch bisschen Glück. Der war auf dem vierten Versuch offen. Der Fuß war Gott sei Dank nur auf der Linie.
Der Fuß war auf der Linie, ja. Es war wirklich ganz knapp. Wenn er da den Fuß 10 Zentimeter früher auf den Boden bringt, dann machen sie es First Down und dann können sie tatsächlich die Zeit runterlaufen lassen.
Na, das wäre nicht gegangen. Wir haben keinen Timeout genommen auf der ersten
Feldhälfte. Stimmt, okay. Aber es wäre sehr, sehr knapp geworden.
Es wäre richtig knapp gewesen. Und ja, dann haben wir einen, weiß nicht, was waren das? 40 Sekunden, ein Timeout-Drive?
Nee, ich glaube, es war eher 1:10, 2 Timeouts.
Ah, okay.
Wir lassen auch am Anfang die Zeit laufen beim First und Second Down. Beim Third haben dann ein Fourth Down zur Mitte, was Falk, unser Center, gerade so noch über die Mittellinie bringt. Letzten Effort streckt er den Arm noch raus. Und dann haben wir in 4 Versuche von exakt der Mittellinie auf die Endzone. Im ersten machen wir ein paar Yards. Im zweiten kann unser Jugendreceiver leider den Ball nicht festhalten. Im dritten Down überwerfe ich dann Andy in der Endzone, der recht offen war. Und dann stehen wir 15 Yards vor der Endzone. Fourth Down, 2 Sekunden auf der Uhr. Also das war wirklich so eine Herzschlagsituation. Und finde ich Felix Wieland in der Endzone. Wir scoren. Es war wirklich richtiger Jubel innerlich bei mir, auch an der Sideline und von den Spielern natürlich. Und dann steht 26-26. Man muss dazu sagen, in diesem Spiel ging es jetzt nicht mehr um die Teilnahme am Final Six. Beide Teams waren qualifiziert.
Ja.
Es ging aber darum, um Seeding. Hätten wir verloren, wäre Heidelberg an uns vorbeigezogen. Und je nachdem, wie Bitburg im Parallelturnier in Dortmund gespielt hätte, hätten sie noch alles vom dritten bis zum vierten, fünften Seed haben können. Für uns ging es darum, natürlich einfach höher in der Tabelle zu stehen. Das Seeding, da kommen wir später drauf zurück, ist nicht so relevant. Dafür sind die Teams einfach so eng beieinander. Aber wir wollten natürlich gewinnen. Man muss dazu sagen, ein Unentschieden hätte uns gereicht, um vor Heidelberg zu bleiben. Aber wir wollten natürlich den Sieg, sind für die One Point gegangen. Und auch hier finde ich wieder in meinem vierten Read Felix Wieland links außen. Und wir machen hier den Sieg fest. Es gab noch eine Hail Mary von Heidelberg, die ihr dann aber verteidigen konntet. Also
den er aber uns auch noch gut da reinfängt, muss man ganz klar sagen.
Absolut, also, absolut.
Drei Leute geworfen. Hoch und er kommt mit dem Ball runter. Ja. Glücklich halt, dass wir dann die Flagge noch ziehen können.
Aber ja, war halt 10 Yards oder 15 Yards vor der Endzone, genau. Aber ich muss sagen, also für mich, es war das letzte Spiel der Regular Season. Ich habe 10 Minuten danach noch gezittert. Das war wirklich so nervenaufreibend, dieses Hin und Her. Props an Heidelberg. Gerade die Defense hat wirklich, wirklich super gespielt. In der Offense habt ihr in der zweiten Hälfte natürlich ihnen das Leben schwer gemacht. Also deren Offense hat dann nicht mehr so viel Land gesehen. Gut adjusted einfach auch. Aber Heidelberg hat gezeigt, was sie können, dass auch hier diese 27-0-Niederlage gegen Ringsburg nicht heißt, dass sie chancenlos sind im Final Six.
Ja, und genau, heißt vor allen Dingen auch, also wir machen noch keine Preview hier, aber 3 Teams steigen auf. Das sind recht viele. Wir sind davon rausgenommen. Also Heidelberg hat dann Shot auf den Aufstieg, würde ich mal sagen. Ja,
würde ich auch sagen, absolut, absolut.
Genau, jetzt haben wir sehr viel über das Spiel geredet, aber es war einfach ein gutes Spiel, Heidelberg, toller Gegner, auch wenn es im Spiel dann richtig knapp war, danach sehr, sehr nett und fair alles. So soll das sein und damit springen wir zum Parallelspieltag in Dortmund, der es jetzt vielleicht von den Platzierungen am Ende, beziehungsweise von den wichtigen Platzierungen, Platz 5 oder Platz 6 oder 7, dann noch ein bisschen mehr in sich hatte.
Absolut. Also der Spieltag, um auch kurz die Storylines vorwegzunehmen. Wir haben darüber geredet, Kastrop hatte 4 Spiele. Das bedeutet, mit 4 Siegen hätten sie tatsächlich hier noch eine Chance gehabt. Auch, weil sie eben das direkte Duell gegen Bremen hatten. Oder, wenn ich das richtig sehe? Ja, Kastrop hat in ihrem letzten Spiel gegen Bremen gespielt. Das bedeutet, hätten sie alle Spiele gewonnen bis dahin und Bremen nur maximal 1, dann hätte das hier tatsächlich das Spiel um den Klassenhalt sein können. Aber Kastrop verliert gegen Darmstadt 54-7, verliert gegen Lübeck 36-12 und verliert gegen die Münster Blackhawks 46-7. Das heißt, für sie war es einfach vorbei.
Genau,
muss man so sagen, Kastrop hier auch einfach ein bisschen überfordert oder konnte nicht mithalten.
Genau, was spannend war, weil sie glaube ich, eine so sehr solide Relegation gespielt haben, auch im letzten Spiel gegen Bremen, um das schnell abzuhaken, verlieren sie dann auch 14-34 und verabschieden sich dann leider nochmal mit einem 0-4 aus der Regular Season. Können am Ende dann nur 2 Siege gewinnen in der zweiten Liga.
Genau, und für Bremen sozusagen die andere Seite der Medaille, bei ihnen war es so, sie wussten, wenn sie 2 Spiele gewinnen, sind sie durch, dann kann weder Augsburg noch Castrop an ihnen vorbeiziehen. Die zwei Siege haben sie sich geholt, haben sie sich auch verdient geholt, würde ich sagen. Sie gewinnen in ihrem ersten Spiel gegen Dortmund, die ja wirklich auch stark gespielt haben im Verlauf der Saison,
ja.
25-21.
Fand ich auch.
Also spannendes Spiel hier.
Definitiv.
Und jetzt sehe ich es gerade falsch, hier sind zwei Siege eingetragen für Bremen. Genau, und gewinnen natürlich dann gegen Castrop in ihrem
haben
letzten
dann gegen
Spiel.
Castrop gewonnen.
Und damit war es dann natürlich auch durch. Bremen, wir hatten drüber geredet, hatten sich einige Spieler aus Oldenburg zurückgeholt vor der Saison, nachdem Bremen nicht aufgestiegen ist letzte Saison, sind einige nach Oldenburg gewechselt. Oldenburg ist abgestiegen. Danach, weil die Zweitligasaison eben deutlich länger geht, sind einige Spieler zurückgewechselt. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das so sein sollte. Ich glaube, es gibt eine Regelung, dass Spieler, die am Final Eight teilgenommen haben, nicht mehr wechseln dürfen.
Genau.
Für Teams, die nicht am Final Eight teilgenommen haben, gilt das aber nicht. Das heißt, die Bremer, Oldenburger Spieler sind regelkonform gewechselt, haben einen Spieltag ausgesetzt und durften dann an den zwei letzten Spieltagen der Bremer wieder eingesetzt werden. Und das hat ihnen natürlich geholfen, muss man sagen. Ich glaube, Bremen hat in diesem Spieltag und auch in dem vorhergehenden Spieltag von ihnen deutlich mehr so gespielt wie letztes Jahr, was sie auch können, als das die ersten Spieltage eben gezeigt hat.
Und nächstes Jahr wird dann jetzt Bremen gegen Oldenburg in der gleichen Liga spielen.
Absolut,
das
das
heißt,
ist auch interessant.
Bin ich mal gespannt, da geht es dann nicht mehr.
Ja,
aber ich finde es auch nicht unfair, muss ich also nochmal ganz klar dazu sagen. Das sind Spieler, die eigentlich bei Bremen gespielt haben, die halt gehofft haben, dass sie Oldenburg irgendwie in der ersten Liga halten können. Hat nicht geklappt, dass sie dann nicht auch noch wollen, dass dann Bremen auch noch absteigt, finde ich. Also ich klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen so sehr, als wäre das quasi ein Verein mit Team ersten und zweiten Teams. Das stimmt natürlich auch nicht. Das sind zwei unterschiedliche Vereine, aber da ist, glaube ich, einfach eine große, aufgrund der geografischen Lage und auch, weil das viele Freunde sind und so, glaube ich, ist es einfach, ist es auch, glaube ich, vollkommen fein. Und ich glaube, dass Bremen das verdient hat, hier nicht abzusteigen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, es ist schade aus unserer Sicht, kommen wir später nochmal drauf, wer abgestiegen ist, aber leistungstechnisch ist es die richtige Reihenfolge.
Gut, dann schauen wir uns noch, über Castrop haben wir geredet, über Bremen haben wir geredet, die sich mit zwei Siegen dann sichern. Dann können wir, glaube ich, so ein bisschen ins Mittelfeld der Tabelle schauen, bevor wir uns dann den heißen Themen widmen. Das Mittelfeld der Tabelle waren für mich an diesem Spieltag Lübeck und Dortmund, für die es beide um nichts mehr ging eigentlich.
Genau, eigentlich nur noch um Seeding im Mittelfeld der Tabelle.
Genau.
Am Ende kann sich hier Lübeck einen Sieg sichern, drei Niederlagen, Dortmund einen Sieg, zwei Niederlagen. Sie beenden die Saison im Mittelfeld der Tabelle, hatten mit dem Abstieg nichts zu tun. Lübeck, wir hatten drüber gesprochen, hatte auf dem Papier noch Chancen aufs Final Six, aber haben dafür dann zu viele Spiele verloren am Ende, hinten raus, eben auch an diesem Spieltag, obwohl sie knappe Spiele hatten. Also gegen Bedburg im ersten Spiel 29-38, 9 Punkte, Two-Score-Game, aber wir wissen, was Bedburg kann. Wir sprechen gleich noch ausführlich über sie. Für mich ist das ein gutes Ergebnis. Auf der anderen Seite verlieren sie eher deutlich gegen Darmstadt, nachdem sie gegen Castrop einen deutlichen Sieg eingefahren haben. Und im letzten Spiel der Saison für sie und auch für Dortmund gewinnt Dortmund 36-20. Zeigt dann hier nochmal, was sie können. Für mich ist das einfach verdient, würde ich sagen, dass Lübeck und Dortmund in dem Mittelfeld bleiben, in der Liga bleiben. Und ich glaube, beide Teams können mit noch ein paar neuen Spielern, mit gutem Training, tatsächlich auch weiter oben anklopfen nächstes Jahr.
Ja, spannend, weil da in der Mitte war es halt schon so 8 und 9 Siege haben halt 5 Teams gehabt. Ne?
Ja.
Und dann hatten
also
die mittleren beiden sogar noch einen Unentschieden da drin. Also war schon sehr spannend da irgendwann in der Mitte. Da kann ein Sieg mehr oder weniger, hat da viele Plätze ausgemacht.
Ja, also zwischen Platz 13 und Platz 9 nur ein halbes Spiel Unterschied.
Ja.
Also das ist schon sehr eng beieinander.
Generell war es, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz so knapp wie letztes Jahr, aber auch jetzt zwischen Auf- und Abstieg liegen 6 Siege. Na gut. Also zwischen Final Six und Abstieg, okay, ist schon eine
Ja, das war schon deutlicher, auf jeden Fall.
Gut.
Aber gut, dann schauen wir auf das spannendste oder die spannendsten Duelle, denn dieser Spieltag, und wir haben es vor über einem Monat schon angekündigt, könnte für drei Teams ein entscheidender Spieltag sein. Win it in Games, lose in Out Games. Und tatsächlich ist es so gekommen.
War es
also
da nur noch für
klasse.
Zwei? Badbook können wir da schon
ja, ausführen. Also es ist so, hätten wir gegen Badbook gewonnen, wäre es spannender gewesen.
Ja.
Hätten sie noch mehr. Bei Badbook war es so, sie hatten vier Spieler an dem Tag und sie wussten, zwei Siege und sie sind durch.
Ah ja, stimmt. Okay,
und
also es war
sie
auch
hatten,
noch spannend.
Es war schon noch was, es ging noch um was. Nachdem sie gegen Lübeck das erste Spiel eben 38-29 gewonnen haben, hatten sie ihr zweites Spiel gegen Münster. Und hier muss man zu sagen, es hatten sich zwei Spieler von Bedburg im ersten Spiel verletzt. Das heißt, sie waren nicht mehr komplett da. Nichtsdestotrotz war es natürlich für sie dann das Win-and-In-Game und auch für Münster ein Win-and-In-Game. Hätte Münster nämlich dieses Spiel gewonnen und vorausgesetzt, sie gewinnen danach noch gegen Kastrop, wovon wir jetzt mal ausgehen konnten, dann wären sie im Final Six safe dabei gewesen und hätten nicht mehr auf weitere Ergebnisse warten müssen. Und dieses Spiel hier auch wirklich Spiel des Tages. Am Ende, also es ging hin und her. Es war wirklich die Führung ging hin und her. Über die meiste Zeit des Spiels war Bedburg ein Score vorne oder es war ausgeglichen. Und dann kurz vor der Halbzeit ziehen sie mit 25-12 davon, dass Lübeck aber nochmal zurückkommen kann. Das heißt, wir gehen mit 25-18 in die Halbzeit. Lübeck kommt mit dem Ball raus.
Lübeck, bei welchem Spiel bist du gerade?
Sorry, Münster,
ja,
Entschuldigung.
Genau.
Bedburg-Münster natürlich. Münster kommt mit dem Ball raus und gleicht aus. Wir haben also direkt nach der Halbzeit einen 25-25 Score. Und dann geht es genauso weiter. Bedburg scored, Münster gleicht aus. Bedburg scored wieder, geht dann mit dem One-Point-Try 38-31 in Führung. Und zu diesem Zeitpunkt waren noch, ich glaube, ein bisschen mehr als 2 Minuten auf der Uhr. Lübeck hat also hier den Game-Winning-Drive oder Game-Tying-Drive.
Immer noch
muss
Münster,
sagen,
ja.
Ein Münster, warum sage ich immer Lübeck? Münster, denn ein Unentschieden, und das ist jetzt eine sehr interessante Situation, ein Unentschieden hätte beiden Teams das Ticket fürs Final Six gesichert und damit Darmstadt rausgeworfen. Und Münster, schon wieder falsch sagen, Münster
geht für einen.
Marschiert über den Platz,
also, ja.
Scored, geht für einen Punkt. Und wir haben es auch von Bedburg gehört. Natürlich hätten die Bedburger hier auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung begehen können, sagen, ja, wir lassen jetzt Münster scoren, dann sind wir beide fix drin, easy peasy, weil, man muss auch dazu sagen, wenn Bedburg das hier verliert, Entschuldigung, für Bedburg war im Prinzip stand nichts mehr auf dem Spiel,
ja.
Weil Münster sich ja entschieden hat, für einen Punkt zu gehen. Aber sie haben den natürlich dann mit voller Power verteidigt und auch verteidigt bekommen. Münster schafft diese One Point nicht. Am Ende 38-37 für Bedburg. Herzschlagfinale. Wir haben auch von Max gehört, dem Quarterback von Darmstadt. Die waren natürlich am Spielfeldrand, weil sie wussten, Bedburg muss gewinnen, damit Darmstadt noch eine Chance hat. Ich glaube, diese Emotion, da nichts machen zu können und darauf angewiesen zu sein und dann hast du diesen einen Spielzug, der alles entscheidet. Boah, also das ist schon heftig. Am Ende mit dem glücklichen Ausgang für Darmstadt, denn damit behalten sie sich die Chance, aus eigener Kraft noch ins Final Six einzuziehen. Denn, wir hatten es angesprochen, im letzten Slot, letztes Spiel der Saison oder der Regular Season, Darmstadt gegen Bedburg. Und dazu kommt es dann, weil Münster eben diese One Point nicht convertet.
Genau. Und
schade
Münster
für Münster.
Gewinnt dann danach hoch gegen Kastrop.
Ja, was dann eben das letzte Spiel vorbereitet.
Weil auch Bedburg gegen Bremen gewonnen hat.
Genau, da muss man auch zu sagen, Bedburg, wie gesagt, leicht verletzungsgeschwächt. Hatten ihren Soll schon erfüllt. Mit den zwei Siegen waren sie im Final Six sicher. Und Bremen war natürlich einfach gut drauf, hatten wieder eben mehr Spieler. Und dann war das ein Spiel, wo Bremen zwischenzeitlich mit einem Two-Score-Game geführt hat. Ich glaube, mit 9 Punkten haben sie hier geführt.
Mhm.
Lasse, wir waren da schon durch auf unserem Spieltag. Und du hast es vorhin angesprochen, obwohl das Spiel gegen Heidelberg so spannend und auch nervenaufreibend war. Am Ende saßen wir zusammen mit 2, 3 Heidelbergern auf der Tribüne, haben auf den Live-Ticker geschaut und das Spiel Bremen gegen Bedburg verfolgt, denn dieses Spiel hatte Implikationen auf das Seeding. Hätte Bedburg alle Spiele gewonnen, dann wären Heidelberg und wir in einer Gruppe beim Final Six und dadurch wollte Heidelberg, muss man so sagen, dass Bedburg verliert gegen Bremen. Warum, kommen wir später zu. Aber nichtsdestotrotz, am Ende dreht Bedburg dieses Spiel gegen Bremen und gewinnt 28-21, also da nochmal ein richtiger Kraftakt. Aber das hat natürlich wiederum Darmstadt gefreut, denn das bedeutet, dass sie mit einem Sieg gegen Bitburg im letzten Spiel hier noch ins Final Six einziehen hätten können. Und das Spiel, Lasse, ich saß am Steuer, du am Live-Ticker. Wir haben es im Auto auf der Rückfahrt von Regensburg angeschaut. Hat ganz anders begonnen, als wir es gedacht hätten.
Komplett.
Also Darmstadt geht in Führung und ja, gibt diese einfach nicht mehr her. Zwischenzeitlich stand es 21-8 zur Two-Minute-Warning für Darmstadt, nachdem Bedburg es nicht geschafft hat, gegen Darmstadt den Ball wirklich zu transportieren und First Downs und Touchdowns zu erzeugen. In der Two-Minute-Warning, Bedburg gibt den Ball wieder ab und Darmstadt scored nochmal 27-8. Sie fangen Interception mit 45 Sekunden noch auf der Uhr und scoren nochmal zu einem 34-8. Wo ich mir denke, wow, also von einem 21-8 mit der Chance, den Anschluss-Touchdown zu machen, innerhalb von 2 Minuten zu einem 34-8. Das ist krass. Da hat Darmstadt, glaube ich, einfach deutlich mehr Motivation gehabt. Die waren jetzt nicht bombenmäßig aufgestellt. Ihr etatmäßiger Center war krank. Da ihr Defender Paul hat dann auf Center gespielt. Kommen wir später noch zu. Hat er wirklich super Spiel.
Das ist immer ganz witzig, wenn man über Interceptions und dann aber nicht sofort den Touchdown sieht. Dann merkt man irgendwie immer, hä? Der spielt einfach both ways.
Ja, also das können wir nicht mal durchgehen. Ende der ersten Halbzeit, Anfang zweiter Halbzeit, haben wir eine Interception von der Nummer 7. Und dann ein Touchdown von der Nummer 7.
Also aber nicht direkt danach, also war kein Pick 6.
Genau, er fängt den Pick und macht dann den Touchdown auf Center. Und wir gehen in die zweite Halbzeit rein. Bedburg kommt mit dem Ball raus, macht das First Down und Paul fängt einen Pick. Nummer 10 ein First Down und Paul Nummer 7 mit dem Touchdown. Danach Bedburg wieder mit dem Turnover, fängt ihrerseits aber eine Interception und macht den Touchdown zum 16-40. Da fängt dann die Two-Minute-Warning an. Das heißt, für Darmstadt war es schon durch. Aber nichtsdestotrotz macht Paul nochmal einen First Down. Darmstadt besiegelt dann hier im Prinzip das Spiel mit dem 16-46 Score mit noch einer Minute 37 auf der Uhr. Ja, Bedburg scored auch nochmal für Ergebniskosmetik zu einem Endstand von 46-23. Also glatt doppelt so viele Punkte gescored. Hätte ich nicht gedacht. Aber wenn man es in den Kontext setzt, muss man auch sagen, macht es Sinn. Darmstadt natürlich höchst motiviert. Die wussten, das ist ihr Win-It-In-Game. Sie hatten letztes Jahr 2 Win-It-In-Games, die sie beide nicht verwandeln konnten und haben damit Final Six-Teilnahme verpasst. Dieses Jahr wollten sie sich das nicht nehmen lassen, haben wirklich stark gespielt. Max meinte auch, er kam mit der Bedburger Defense einfach auch ganz gut zurecht. Und damit kommt natürlich auch so ein hoher Score von 46 Punkten raus. Und wenn deine Defense dann auch noch 3 Picks fängt in dem Spiel, macht sie das Leben natürlich leichter. Nichtsdestotrotz,
genau, und dann
wir haben so ein bisschen, muss man sagen, Münster hier der Leidtragende.
Genau, also das Spiel ist zwar Darmstadt gegen Bedburg, aber ja. Bedburg verliert in dem Spiel eigentlich nichts, weil sie sind trotzdem drin. Und somit ist das Spiel eigentlich ja Darmstadt gegen Münster gewesen, ohne dass Münster was machen könnte. Und Münster verliert es halt.
Weil Darmstadt somit gewinnt. Genau. Ja, also das ist super, super bitter.
Das ist wirklich, muss man sagen, ganz klar bitter. Also das ist, klar kann man das sagen, auch Münster hat es in der eigenen Hand. Sie hätten da auch an dem Spieltag Spiele gewinnen können.
Das ist die One-Point. Das war die eine One-Point gegen Bedburg. Wenn sie die machen, sind sie drin. So mussten sie halt darauf hoffen, dass Darmstadt nicht gewinnt. Und das ist leider eben nicht eingetroffen für Münster.
Genau, Münster geht 1-1 im Spieltag auch sicherlich in der Saison irgendwo mal einen Tick mehr. Ist am Ende, glaube ich, sehr bitter für Münster. Ich weiß nicht, wie krass unwichtig die Ambitionen für Münster sind, aufzusteigen, aber ich glaube, ins Final Six wollten sie unbedingt kommen. Und deswegen, ist es schon, schade für Münster, die sich das spielerisch wahrscheinlich auch verdient hätten. Aber ich glaube, letztendlich kann man ganz klar sagen, wenn wir jetzt quasi mit den Spieltagen durch sind, dass diese 7 Teams hier, glaube ich, einfach ein, kleines Stück besser waren als der Rest und zu Recht da oben in diesen 7 Spots waren. Und ein Team musste es dann nicht schaffen. Und in dem Fall war das dann Münster.
Ja.
Und Darmstadt damit mit einem Unentschieden mehr.
Ja, mit einem Unentschieden mehr. Das Unentschieden gegen Berlin, das war's.
Ja.
Was am Ende für Darmstadt eben für die Final Six-Teilnahme gesorgt hat. Für Münster natürlich unendlich bitter. Vor allem, weil sie auch den direkten Vergleich gegen Darmstadt ja gewonnen haben. In diesem hochklassigen Spiel in Darmstadt vor einem Monat. Schade, muss man sagen, Münster war hochgerankt, auch von uns. Wir haben sie auf jeden Fall als Final Six Kandidaten gesehen, das haben sie bestätigt. Am Ende einfach ein bisschen Pech. Da muss man auch sagen, wenn zuerst Darmstadt gegen Bitburg spielt im zweiten Spiel des Tages und im letzten Spiel Münster gegen Bitburg, dann sieht es hier wahrscheinlich anders aus.
Ja, ist Pech, ganz klar.
Ja,
Also das
und
ist auf
da kann
dem
man auch.
Niveau, weil die Teams so auf ähnlichem Niveau sind, das ist dann auch nicht mehr, ja, jetzt vielleicht eine One-Point, da waren sie dann zu schlecht oder irgendwas, sondern das ist dann einfach situational Glück oder situational Pech.
Absolut. Und genau, da kann man auch Bitburg keinen Vorwurf machen. Die
Nee,
haben
finde ich
trotzdem
auch
alles
nicht.
versucht. Darmstadt war hier abgezockter und Münster hatte eben leider das Pech, die One Point nicht zu machen und im Schedule das frühere Spiel zu haben. Ich würde sagen, damit ja, schließen wir das ab. Wir können nochmal auf die Spieltagsstatistiken kurz schauen. Da gibt es auch noch ein paar echt gute Performances.
Ui,
Wir
sehr
haben ja
gern.
schon, wir haben ja schon drüber geredet. Die Nummer 7 von Darmstadt, 7 Touchdowns, obwohl er eigentlich in der Defense spielt, aber hier eben als
Und auch noch zwei
Ersatzcenter.
Picks.
Genau. Auch von Bedburg die Nummer 24 mit 8 Touchdowns, 2 Two-Point-Conversions und 2 One-Point-Conversions. Hier der Scoring-Leader. Also super solide. Ich bin sehr gespannt, was Bedburg und Darmstadt am Final Six reißen können.
Genau, und damit würde ich sagen, schauen wir nochmal auf die Tabelle. Ich lasse es, glaube ich, bewusst oben die ersten sechs mal noch ein bisschen weg, weil wir wollen euch nochmal mit einer exklusiven Preview-Folge, die ihr wahrscheinlich als nächste Folge, die wir hochladen werden, dann hören werdet, auf das Final Six ja, so ein wenig einstimmen, nochmal die Teams sagen. Vielleicht werden die Teams auch nochmal ein bisschen anschreiben, schauen, wie sie so besetzt sind, wie ihre
Ambitionen.
Ambitionen sind. Genau, danke. Aber ich würde sagen, wir schauen nochmal auf den Rest der Tabelle. Darunter haben wir dann nämlich schon angesprochen, Münster mit einem ganz klar unglücklichen siebten Platz.
Ja,
Tolle Regular Season gespielt. Dann kommen wir so ein bisschen ins Mittelfeld, aber ins gute Mittelfeld, würde ich sagen. Da würde ich dann Hamburg mit einstellen, die ich am Anfang der Saison so hoch wahrscheinlich nicht gesetzt hätte. Die KelKheim Lizards, die sehr davon abhängig waren, wie sie auf den Spieltagen da waren. Teilweise sehr, sehr gute und teilweise sehr ausbaufähige
durchwachsen.
Performance gezeigt haben, die aber, weil das die gleichen Spieler wahrscheinlich bleiben werden und die auch nur erfahrener und noch ein bisschen abgezockter auch werden, die auch in den nächsten Jahren, glaube ich, definitiv ein Team sein können, was sich da oben in die ersten sechs mit reinspielt. Bornheim als Absteiger sortiert sich exakt in der Mitte ein, auf Platz 10. Lübeck, der nächste Absteiger dahinter. Dann kommt Rostock, Köln und Dortmund. Nee, Köln hat auch, nee, genau. Dann kommt Rostock und Dortmund. Und dann würde ich nochmal so den kleinen letzten, ja, Cut setzen, weil das war dann so das untere Mittelfeld quasi ab Dortmund abwärts, Dortmund, Bremen, Kornwestheim,
Ja,
die
ich meine,
sich
es ist
knapp
ein
retten.
bisschen eine interessante Story, weil Kornwestheim hatte ihre 6 Siege recht früh beisammen, sodass sie eigentlich recht safe waren. Am Ende landen sie auf dem 16. Platz, obwohl Bremen eigentlich das Team war, was noch Abstiegsängste haben musste, weil sie eben so viele Spiele am Ende hatten und sich erst am Ende eben mit den Siegen jetzt am Spieltag in Dortmund retten konnten. Und dann haben wir halt doch einen deutlicheren Cut. Also die letzten 4, wir haben es schon angesprochen, muss man sagen, leistungsmäßig leider verdient abgestiegen. Die Stuttgart Scorpions mit einem Rekord von 4 Siegen, einem Unentschieden, 14 Niederlagen noch am nächsten dran. Aber sie konnten einfach auf so vielen Spieltagen ihr Potenzial nicht abrufen, was, glaube ich, meistens am Personal liegt. Wenn sie die richtigen Spieler haben, dann können sie auch wirklich gut spielen. Aber wenn das nicht der Fall ist, viele auch aus dem zweiten Team aushelfen müssen, dann fehlt ihnen die Qualität für die zweite Liga. Die Black Frost Hedgehogs. Ja, muss ich sagen, 3 Siege, ein Unentschieden ist fast sogar mehr, als ich ihnen zugetraut hätte vor der Saison. Sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie in der zweiten Liga verdient waren und jetzt halt neu angreifen müssen in der Regionalliga. Und die Augsburg Centurions und Castrop Rapters schon wirklich die ja, schlechtesten Teams dieser Saison. Leider Castrop als Aufsteiger, glaube ich. War schön für sie in der zweiten Liga, dieses Niveau mal mitzunehmen. Und da wird sich auf jeden Fall noch viel verbessern, glaube ich. Man hat gesehen, wo die Ansätze sind, aber dass sie auf jeden Fall noch einiges in Richtung Flag Football-Style machen müssen. Und Augsburg ist sehr, sehr schade. Die Centurions, die ja früher die Augsburg Rooks hießen, vor 2 Jahren noch in der Relegation um die erste Liga, damals gegen Würzburg verloren. und jetzt durchgereicht in die dritte Liga. Sehr schade. Ich hoffe, dass sie sich berappeln, dass sie sich neu aufbauen, beziehungsweise mit dem, was sie haben, verbessern und bald wieder den Weg zurückfinden. Einfach, weil ich eigentlich alle von ihnen kenne und alle gerne mag. Das fände ich sehr schön.
Ja, und sie spielen es dann auch in Bayern regional. Vielleicht ist es auch nicht so eine große Hürde, vielleicht nochmal neue Spieler dazu zu bekommen. Und dann wird da, glaube ich, noch viel passieren. Gut, deshalb schließen wir somit die Regular Season DFL 2 dieses Jahr ab. Ich glaube, wir können beide als Spieler dieser Liga, wo wir auf jedem Spieltag waren und auch auf Spieltagen drüber hinaus, können wir sagen, dass die Liga wieder unfassbar Spaß gemacht hat. Dieses Konzept 20 Teams deutschlandweit, einmal gegen jeden, das hat sich auch diese Saison wieder bewährt. Es haben Teams im Kreis geschlagen, es gab super coole Storylines. Das ist, glaube ich, einer zweiten Liga definitiv würdig. Und ich freue mich da auch im nächsten Jahr wieder an so einem coolen Wettbewerb einfach teilzunehmen. Und da sind auch einfach viele coole Persönlichkeiten mit dabei, viele Flag-begeisterte Leute auch. Deswegen, ja. Oder was ist dein Fazit zu dieser Liga dieses Jahr?
Also ich finde es super spannend, weil wir eine sehr ähnliche Situation haben wie letztes Jahr. Wir haben zwei Aufsteiger im Final Six.
Stimmt.
Wie letztes Jahr Düsseldorf und Erlangen, dieses Jahr Berlin und Bedburg, die wir eindeutig nicht auf dem Schirm hatten. Nicht, weil sie nicht stark waren, sondern weil wir sie einfach nicht kannten, muss man einfach so sagen. Wir haben zwei Teams mit uns, den Munich Spatzen 2 und Regensburg Phoenix, die auch letztes Jahr im Final Six waren, die auch vor der Saison Favoriten waren. Und mit Heidelberg und Darmstadt zwei Teams, die im Mix waren, die sich aber eben mit Münster teilweise auch zeitweise mit Kelkheim, Bornheim, da um die Plätze gestritten haben. Was ich auch interessant finde, weil es ähnlich war wie letztes Jahr, die Absteiger aus der ersten Liga konnten nicht wirklich ums Final Six mitspielen. Wir hatten nur zwei Absteiger mit Lübeck und Bornheim, die sich beide im Mittelfeld zurechtgefunden haben, auf Platz 10,
exakt
Platz 11.
Im Mittelfeld auch noch.
Ja, genau. Und ich glaube, dass es einmal dem geschuldet, dass wahrscheinlich ein paar Spieler aufgehört haben. Wir hatten bei Lübeck über Alexander Osik geredet. Bei Bornheim kenne ich nicht so viele Spieler, aber da hat man auch gemerkt, dass Potenzial da ist. Aber der Abstieg aus der ersten Liga auch gerechtfertigt war, muss man auch einfach so sagen. Und deshalb sehr interessante Parallelen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das Gesamtniveau in der zweiten Liga noch mal ein bisschen angestiegen ist.
Sehe ich auch
wir
so.
Haben noch und noch mal mehr Teams, die tagesformabhängig jedes Team schlagen können, bis auf eben ja, die unteren vier, die abgestiegen sind, die dann doch gegen die Teams darüber eigentlich keine Chance hatten in den meisten Spielen, haben wir von Platz 1 bis Platz 16 Teams, ich glaube, wir könnten einen Zirkel finden, wo alle Teams von 1 bis 16 mindestens ein Team in diesem Zirkel geschlagen haben, sodass wir einen Kreis schließen. Vielleicht setze ich mich mal dran und sketch was aus, ob das wirklich funktioniert. Aber ich glaube, genau das symbolisiert die zweite Liga auch dieses Jahr wieder. Wir hatten weniger Spannung um die Plätze, muss ich sagen, weil wir hatten 7 Kandidaten fürs Final Six und es stand eigentlich schon Ende Juni fest, wer diese 7 sind. Und wir hatten 5 Kandidaten um den Abstieg und das stand auch Ende Juni schon fest. Das heißt, Juli, August war nochmal super mit den Spieltagen, aber richtig viel Variabilität in der Spannung war nicht da.
Gut, dann vielen Dank fürs fleißige Zuhören. Wir wissen, dass viele aus der zweiten Liga uns hören. Es kommen viele aus der zweiten Liga auf uns zu. Das freut uns immer sehr. Deswegen wollen wir auch weiter über diese Liga weiter stark berichten. Als nächstes machen wir jetzt vielleicht eine kleine, mini kurze Päuschen, bevor wir dann aufs Final Six zugehen mit einer Preview und dann auch mit einer Review-Folge vom Final Six. Vielleicht sprechen wir nochmal über eine Jugend-DM. Es stehen noch ein paar andere internationale Turniere an. Über den Champions Bowl werden auf jeden Fall noch Folgen kommen. Das heißt, auch in der Offseason werden wir natürlich weiter für euch auf dem Ohr bleiben. Dennoch würde ich sagen, war es das für heute. Habt noch eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder zur Preview-Folge fürs Final Six.